Danke, Jesus, dass wir in deiner Gegenwart sind, umgeben von deinen Engeln des Lichts, umgeben von der Wolke von Zeugen, die das große Verheißene von dir geglaubt haben und noch nicht gesehen haben, damals, wo sie auf der Erde gelebt haben. Dass wir von jetzt von ihnen umgeben sind und dass sie mit uns fiebern und mit uns bangen, mit uns stehen. Halleluja. Ich bin bewegt davon, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo Gott so ganz gewaltige Dinge bewegt und dass wir als seine Gemeinde von ihm dorthin zurückgebracht werden, als was er seine Gemeinde gesehen hat und sehen will. Und es geht zunehmend darum, dass wir als Kinder Gottes und als seine Gemeinde wissen, welche Macht wir haben in ihm und dass wir wissen, wie wir seine Macht gebrauchen und wie wir in Autorität Dinge festlegen und Dinge beeinflussen. Es geht zunehmend darum, dass wir dort hineinkommen und einfach wissen, was zu tun ist und dass wir als Kinder Gottes Macht haben und Macht ausüben sollen. Und ist mir vorhin so bewusst geworden, dass der Leib Christi so in verschiedenen Teilen der Welt immer noch relativ kraftlos ist und an vielen Stellen in Dunkelheit lebt, wenig Erkenntnis da ist. Der Teufel konnte viel rauben von dem, was wir wirklich sind in Jesus und in welcher Art und Weise wir uns bewegen sollen. Und es ist immer noch eine Tatsache, dass sich die Gemeinde sehr stark unterscheidet von der Gemeinde, die wir im Neuen Testament finden. Aber wir leben genau in der Zeit, wo Jesus das wieder zurechtbringt und wo die ganzen Kräfte des Himmels mobilisiert sind, dass wir und all die anderen Kinder Gottes wieder zu der Gemeinde werden. Und das ist so wichtig. So wichtig, dass wir als Kinder Gottes erkennen, dass wir einen aktiven Part haben in dem ganzen Heilsgeschehen, dass wir gefragt sind, bestimmte Dinge zu tun, dass es von uns in gewisser Weise abhängt, dass Jesus wiederkommt und wann Jesus wiederkommt. Das ist so wichtig für uns zu verstehen. Und ich will irgendwie versuchen, in uns ein Stück heute das Bewusstsein mehr dafür zu wecken, dass unser Dasein eine echte Bedeutung hat für die unsichtbare Welt und für das ganze Geschehen von der Ewigkeit her gesehen. Wir sind nicht irgendwelche kleinen, unbedeutenden Staubkörner in einem großen Räderwerk, was sich sowieso irgendwie dreht. Und es ist eine Lüge vom Teufel, dass wir hier letztendlich Gott oder Jesus in der Form brauchen oder bekommen haben, dass wir am Ende, wenn wir sterben, das vielleicht irgendwie in den Himmel schaffen. Und ich denke, wir wissen das. Es geht um so viel mehr. Und uns ist so viel Macht gegeben und Zeit ist irgendwie nahe, wo wir viel stärker dort hineinkommen, unsere Macht auszuüben. Und Jesus als unser Haupt möchte gerne durch uns hindurch Macht ausüben und regieren. Es ist sinnvoll, dass wir das jetzt schon trainieren, weil die Bibel auch davon spricht, dass wir mal Engel richten werden, dass wir also noch über viel größere Bereiche als das, was wir jetzt hier sehen, in Herrschaft kommen mit Jesus und dass wir ganz und gar von dem kleinen mal klein in unserem kleinen Gefiert herauskommen und auf das schauen können, was Jesus insgesamt bewegen will. Ich muss doch mal meine Bibel holen. Ich habe so ein paar Stichpunkte. Mal sehen, was da kurz zusammenbringt. Ich denke, das große Ziel ist für uns hier insgesamt, dass in unserem Land sich insgesamt im Großen und Ganzen etwas hin zu Gott bewegt. Und die Frage ist immer, wie wir das erreichen. Und manch einer von uns, die wir wirklich schon lange im Glauben stehen und irgendwie mit der Zeit wird man ja doch ein bisschen älter. Und wenn ich dann so nachdenke, manchmal hört man so Predigten und jemand sagt, ich gehe schon 15 Jahre mit dem Herrn, ich gehe schon 20 Jahre mit dem Herrn, muss ich feststellen, dass ich auch schon 25 Jahre mit dem Herrn gehe. Und man hat da viel Aktivitäten gemacht und viele Dinge getan, dass Menschen ins Reich Gottes kommen und wir sind immer noch nicht in der Effektivität, die wir eigentlich brauchen. Das ist einfach eine Tatsache. Und es ist gut, dass Gemeinden wachsen in unserem Land. Und es gibt jetzt schon viel, viel gemeint, mehr als vor 10 Jahren. Und das ist wirklich das Wirken Gottes. Aber es geht ja darum, dass die große breite Masse in unserem Land nochmal an den Punkt kommen kann, den Herrn zu sehen. Und das alles ist in dem großen Gesamtbild, wo uns Gott geführt in den letzten Jahren und was mit der Botschaft auch von John und Michael so übereinstimmt, dass es darum geht, dass die ganze Finsternis, die dem Menschen entgegensteht, weggetan sein muss, dass ein Loch geöffnet ist, dass die Menschen an sich aus dem ganzen Nebel, aus dem ganzen Widerstand heraus Gott überhaupt erkennen können. Wir beten darum, dass seine Herrlichkeit kommt, und ich glaube, dass das, wenn seine Herrlichkeit unter uns zunimmt, noch viel mehr da ist wie bis jetzt, dass das letztendlich die Lösung für all diese Dinge ist. Wenn Gott selber da ist, dann werden Menschen überführt, dann wird Sünde vergeben, dann wird geheilt, dann ist eben einfach seine Herrlichkeit da. Und dazu, dass das kommen kann, dass das geschehen kann, gibt es einen aktiven Part, einen Teil, den wir tun. Und es ist oft in der Bibel davon geschrieben, und vor kurzem ist mir das erst deutlich geworden, dass es auch nicht nur im Alten Testament steht, sondern auch im Neuen. Schon länger beschäftigt mich die Figur von Johannes dem Täufer. Ich bin tief davon beeindruckt, welche Macht er hatte, mit welcher Macht er sozusagen hereingebrochen ist in die bis dahin alttestamentliche Zeit. Es ist außergewöhnlich. Dieser Mann ist für mich einer der mächtigsten Männer in der ganzen Bibel, vielleicht neben Elia. Welche große Kraft in ihm gewirkt hat. Und da gibt es so Dinge, die wir lernen können. Und ich lese das mal aus dem Lukas 3, was Johannes dann sagt, als er in der Öffentlichkeit auftrat. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch, da wurde Jesajas des Propheten: Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Also wenn wir wollen, dass das Fleisch das Heil Gottes sehen kann, dann bedeutet das, dass die Täler erhöht sein müssen und die Hügel erniedrigt sein und dass die Krummwege gerade sein müssen. Und dann habe ich angefangen, in der Schrift zu forschen, und es steht so viele Male in den Propheten im Alten Testament, dass es darum geht, dem Herrn Bahn zu machen und einen Weg zu bereiten, auf dem der Herr kommt. Und jetzt kürzlich haben wir eine Kassette gehört vom Hartwig, was mir das nochmal befestigt hat, dass das eben die Art und Weise ist, die Gott festgelegt hat, wie er kommt. Und wir verharren oft in dem Gedanken, ja, wenn Gott kommen will, dann soll er doch kommen, denn er ist ja schließlich Gott. Und da kann er halt kommen, wann er will. Aber das Wort Gottes sagt es so. Also ist das die Richtlinie, die steht. Es geht darum, dass wir dem Herrn Bahn machen. Und vieles, was wir hier zusammen tun, das hat was damit zu tun, dem Herrn Bahn zu machen. Krumme Wege gerade zu machen. Täler aufzufüllen und Hügel runterzureißen. Und was das alles im Einzelnen bedeutet, versuche ich dann noch drauf zu kommen. Aber vielleicht, dass wir das Ziel sehen, worum es geht, dass alles Fleisch das Heil Gottes sehen kann. Und jeder von uns, denke ich, hat die Erfahrung gemacht, dass die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, ihn auch nicht sehen können. Dass sie einfach nicht sehen können, dass es Gott gibt. Dass die Gedanken der Menschen von so vielen Dingen vernebelt ist. Und dass es diese sprichwörtliche Decke über unseren Köpfen tatsächlich gibt, dass da kein sinnvoller Gedanke zu den Leuten durchdringt. Und dass man schon nach kurzem Nachdenken eigentlich spürt, unsere Gesellschaft wird sich im Allgemeinen um Dinge sorgen, die sind nur oberflächlich, die sind so uninteressant, wenn es darum geht, wo verbringe ich eine Ewigkeit. Und wir sind so mit massiven Lügen zugedröhnt, unser ganzes Bildungssystem ist so von extremen Lügen durchsetzt. In der Schule die Zeit, wo die Kinder heranwachsen und auf die Idee kommen zu fragen, wo komme ich eigentlich her? Wie ist die Menschheit überhaupt entstanden? Und wir haben da die wunderbare Evolutionstheorie. Und erschreckenderweise sind wir da jetzt schon wieder eher drauf, als noch kurz nach der Wende. Dass uns das als Erklärung wieder genügt. Damit ja nicht Gott irgendwie da ins Spiel kommen müsste. Obwohl das so eine dumme Erklärung ist. Das der einfachste, einfältigste Mensch eigentlich sehen kann, das kann gar nicht von alleine gekommen sein. Und so gibt es so viel, jede Menge Lügen in unserer Gesellschaft, dass die Menschen das Heil Gottes nicht sehen können. Und man streckt sich nach allen möglichen Dingen aus und irgendwie mache ich die Beobachtung, dass es immer unsinniger wird, immer oberflächlicher. Dieses Wort Wellness zum Beispiel ist ja vor ein paar Jahren, gab es das noch gar nicht. Und das ist jetzt irgendwie in aller Munde, es gibt schon Limo mit Wellnessgeschmack. Wenn man 2 Minuten drüber nachdenkt, was Wellness eigentlich soll, das ist doch eigentlich gar nichts. Was ist denn da tatsächlich dahinter? Aber das ist in aller Munde, es ist in vielen Werbungen und es gibt Wellnessurlaube, Wellnessbäder, Wellness, was weiß ich nicht für Body-Shampoos. Haben jetzt einen Dokumentarfilm gesehen, Löwenzahn von unseren Kindern. Selbst das Wellness-Shampoo ist nur aus Kernseife. Da war so ein Film, wie Seife hergestellt wird. Und sowas glaubt man im Allgemeinen. Und solchen Dingen geht man nach. Und jetzt hörte ich, dass da irgendeine große deutsche Skimannschaft was gewonnen hat. Und jemand sagt in so einem Interview, er freut sich jetzt auf seinen Wellnessurlaub. Es ist nichts Schlechtes, aber versteht mich, es ist zu hohl. Und wir werden immer flacher in den Dingen, die so normal sind in unserer Gesellschaft. Und wir können das Heil Gottes nicht sehen. Im Allgemeinen. Und deshalb geht es darum, dass wir Bahn machen müssen für den Herrn. Das ist unsere Arbeit. Wir sind sozusagen geistliche Radlader, geistliche Planierrauben. Und das hat was damit zu tun, dass wir noch viel mehr damit umgehen müssen, unsere Macht auszuüben. Der Johannes stellt sich zu einem Zeitpunkt dorthin, wo Jesus noch nicht offenbar war und wo Jesus auch noch nicht gestorben war und wo es auch das Neue Testament noch nicht geschrieben war und wo es auch noch keinen Paulus gab, wo all die Erkenntnisse, die er geschrieben hat, noch nicht geschrieben worden. Es ist so groß. Seine Persönlichkeit beeindruckt mich so tief, dass ein Mann ganz Jerusalem umstülpt, so dass sie hinausziehen zu ihm in die Wüste. Welche Kraft ist da dahinter? Und seine Botschaft ist, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die holprigen ebenen Wegen werden, zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Wir können noch eine Stelle aus dem Alten Testament hernehmen. Aus Jesaja 40. Das ist die Stelle, die Johannes zitiert. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Das ist das, was wir wollen. Die Herrlichkeit des Herrn muss sich offenbaren. Wenn das geschieht, dann ist es gar nicht mehr an der Zeit, über Erweckung nachzudenken, denn dann ist alles passiert. Wenn sich die Herrlichkeit des Herrn hier offenbart, können wir jeden Cent für ein Plakat sparen. Ist jedes Blatt von Monatsplan sinnlos gedruckt, weil in dem Moment, wo es aus dem Drucker kommt, ist es schon alt. Wenn sich die Herrlichkeit des Herrn offenbart, dann ist Gott hier und dann brauchen wir, selbst wir, gar nicht mehr dienen. Wenn Gott selber kommt, dient niemand mehr, weil Gott dient selbst. Als der Tempel des Salomo eingeweiht wurde, könnt ihr das nachlesen. Was abgeht, wenn Gott kommt? Wir liegen nur noch hier und genießen die angenehme Gegenwart des Herrn. Und das ist das, was wir brauchen. Und inzwischen weiß ich, all die vielen guten Aktivitäten waren am falschen Ende gezogen. Wir haben eine Evangelisation gemacht und wir haben gebetet, ach Herr, lieber mach doch, dass die Menschen sich bekehren. Wenn die Herrlichkeit des Herrn nicht kommt, bekehrt sich keine Sau. Die Herrlichkeit des Herrn ist so das Allumfassende. Und das wird geschehen, wenn Bahn gemacht ist. Und das ist unsere Arbeit. Das ist die Arbeit einer neutestamentlichen Gemeinde. Und das ist das, was wir im Großen und Ganzen gesehen überhaupt nicht tun. Verschiedene Werke und Dienste machen Bahn für sich selbst und ebnen ihre eigenen Straßen. Bauen ihre eigenen Strukturen aus oder bringen ihre eigenen Namen hoch oder was auch immer. Und verschiedene Gemeinde oder Werke bauen alles Mögliche für irgendwelche Dinge, die von unten kommen. Und sind eine Plattform, dass Lügen verbreitet werden können. Und dass wir jetzt schon die jungfräuliche Geburt der Maria anzweifeln. Und dass wir behaupten können, Jesus war vielleicht homosexuell. Weil ja in der Bibel steht, sieht, wie hat er Thomas so lieb. Und so gibt es Dinge, die, wo das transportiert wird, was ganz und gar nicht Gott ist. Und wo Bahn gemacht wird, den Mächten der Finsternis. Wenn wir hier von Hügeln und Tälern reden, sind es geistliche Bilder für Dinge, die stehen und an die wir rangehen. Und deshalb arbeiten wir eben so viel im Lobpreis. Und hier steht, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und ich denke, dass wir hier von einer geistlichen Wüste sprechen. Und ich glaube, dass wir immer noch sagen können, dass wir in Deutschland in einer geistlichen Wüste leben. Und es gibt Aufbrüche und dafür bin ich so dankbar und das ermutigt mich auch sehr. Und die Aufbrüche sind in einem Ausmaß, wie sie in den letzten hunderten von Jahren in Deutschland nicht da waren. Deutschland kommt aus so einer übelsten Zeit der Dunkelheit. Noch im Mittelalter, wo so furchtbare Sachen geschehen sind im Namen von Gott und im Namen der Kirche. Und Deutschland kommt immer mehr ans Licht und das ist auch eine Frucht von den vielen Gebeten. Aber wenn wir jetzt wirklich nach vorne denken und sagen, wir wollen echt effektiv sein, dann geht es darum, dass wir dem Herrn einen Weg bauen. Und wenn wir auf Täler treffen, dann gilt es da, die Täler auszufüllen. Und wenn wir auf Berge treffen, dann geht es darum, die Berge platt zu machen. Es geht darum, Festungen herunterzureißen. Und es geht darum, dass Täler aufgefüllt werden, dass eine ebene Bahn für den Herrn entsteht. Es ist eine Verheißung im Wort Gottes. Das steht, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und alles, was wir in Transformationsvideos sehen, dann ist genau das passiert, dass die Herrlichkeit des Herrn in einem stärkeren Maß gekommen ist, wie eben woanders. Und das bewirkt, dass Dinge sich einfach ändern, dass Finsterniseinflüsse zurückgedrängt sind. Beim drüber nachdenken und forschen bin ich auf die Stelle gekommen im 2. Korinther 10, die sollte jeden von uns absolut geläufig sein. 2. Korinther 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und hier geht es darum, dass wir Vernünfteleien zerstören. Dass wir zerstören all die menschlichen Erklärungen vom Wort Gottes, all die Theologien, die nur Unglauben hervorbringen und die in Frage stellen, was Gott tatsächlich ist oder darstellt. Da geht es um die Höhen, die stehen in unserer Gesellschaft. Massive Dinge, die angebetet werden und die dem im Wege stehen, dass die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und das ist hier von Paulus an die Korinther geschrieben, eine Erklärung, dass wir nicht nach dem Fleisch kämpfen, sondern dass unsere Waffen des Kampfes nicht fleischlich sind, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wir haben Festungen in unserer Gesellschaft. Wir haben Festungen in unseren Bildungssystemen, in unseren Medien. Und wir können die Entwicklung sehen, dass schlechte und negative Dinge als schöne Sachen dargestellt werden und die schönen Dinge als schlecht. Dass Unzucht sich massiv ausbreitet. Dass die Frau als Individuum verspottet und verhöhnt wird und beschämend dargestellt wird und was es alles gibt. Wir haben die Festung von Humanismus in unserer Gesellschaft und so viele, viele andere Dinge, über die wir wissen, über die wir gelehrt wurden und gehört haben. Und es geht darum, dass wir dem Herrn einen Weg bahnen. Und mir ist das so deutlich geworden, das ist unsere Arbeit, die Steine aus dem Weg zu räumen. Und wenn wir am Marschieren sind und uns treffen, werden wir immer wieder auf Steine treffen, bis der Weg gebahnt ist, bis der Weg geebnet ist für den Herrn, dass seine Herrlichkeit kommt. Wenn hier der Paulus von Vernünfteleien schreibt, die gab es auch schon zu neutestamentlicher Zeit, gab es schon damals Leute, die eigenartige Lehren verbreiteten oder Gedanken, die nicht gestimmt haben. Ich habe jetzt mal gelesen, dass es sogar so weit ging, dass falsche Apostel Briefe im Namen von Paulus geschrieben haben und dass Paulus den Galaterbrief selber zeichnet, unterzeichnet. Und ich habe in einer Erklärung gelesen dazu, dass er das getan hat, um nachzuweisen, dass der Brief tatsächlich von ihm ist. Weil damals gab es nicht so schnelle Paketdienste wie heute. Das heißt, die Briefe waren sehr lange unterwegs. Und unter Umständen war Paulus zu der Zeit, wo ein Brief von ihm verlesen wurde, auch sehr weit weg. Und es war also nicht so einfach nachprüfbar, ob er wirklich von ihm ist. Also schon die Gemeinde damals hatte damit zu tun. Und natürlich, wenn wir Festungen zerstören sollen, wenn wir krumme Wege gerade machen, natürlich setzt das voraus, dass wir selber persönlich auch auf geraden Wegen gehen. Ich will was lesen dazu, was die Auswirkungen sind, wenn die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und ich glaube, dass der Herr Sehnsucht hat zu kommen, in dieser Art und Weise. Auch hier nach Deutschland. Dass der Herr sehnsüchtig darauf wartet, dass seine Gemeinde erkennt, ihm einen Weg zu bahnen. so von allen egoistischen oder selbstsüchtigen Motiven wegkommen. Jesaja 35 ab Vers 4 sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Und wenn er kommt, passiert Folgendes. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Das ist das, was wir brauchen, unsere geistlichen Wüste in Deutschland. Dass hier Wasser hervorbrechen, dass hier Bäche fließen in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfällige werden nicht irre gehen. Das ist das, was wir so sehr brauchen und wonach wir uns ausstrecken und wofür wir beten und arbeiten. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir das verstanden haben, dass wir dem Herrn einen Weg bahnen. Und wenn wir zu Hause sind, in unseren Familien oder im Auto oder auch wenn wir uns hier treffen, dass das in unserem Hinterkopf drin ist. Wir bahnen dem Herrn einen Weg. Selbst wenn unser Lied nicht so kräftig ist oder wenn wir manchmal nicht so die große Lust haben, dem Herrn zu preisen. Indem wir ihn preisen, bahnen wir einen Weg für den Herrn. Das ist unsere Arbeit. Und ich habe eine Kassette vom Hartwig gehört, er spricht darüber, dass David, dieses Haus Davids in so, dieses Haus von Gott in so anderer Weise weitergeführt hat, als es bis zu ihm war. Dass bis David als König kam, nur ein hoher Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste konnte. Und dass eine lange Prozedur für ihn nötig war, um überhaupt einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dort, wo die Bundeslade stand, hinter dem Vorhang. Und was mir selber neu war, er spricht davon, dass so eine große Ehrfurcht davor da war und man niemand wusste, was wirklich passiert, wenn er hinter dem Vorhang ist, hat man ihm ein Seil ums Fußgelenk gelegt, dass wenn ihm drinnen was zustößt, ihm am Seil wieder rausziehen konnte. Versteht ihr, so ging es damals um Gott, um die Gegenwart Gottes. Und wir können nicht davon ausgehen, dass in unserem jetzigen Zustand von uns als Gemeinde und in unserem Land, dass Gottes Gegenwart dort kommt, das würde uns vernichten. Ich spreche jetzt nicht von der normalen, allgemeinen Allgegenwart Gottes, sondern von der konkreten Erfahrung seiner Gegenwart. Und man hat ein Seil um den Fuß des Priesters gelegt, weil man hätte, wenn ihm etwas passiert wäre, erst ein Jahr später zu ihm reingehen können, um ihm zu helfen. Und dann hatten die Philister die Leute, Bundesleute weggenommen und David bringt sie zurück. Einer seiner ersten Handlungen, als er zum König gesalbt war, eingesetzt war, die Bundeslade zurückzubringen. Es war ihm so wertvoll, dass die Gegenwart Gottes dort ist, wo er König ist. Das war seine erste Aktion. Und da kann man viel drüber sprechen, aber ich will nur auf den einen Punkt hinaus, dass bis dahin ein hoher Priester nach einer langen Prozedur einmal im Jahr an das Allerheiligste konnte. Und ab David, auf eine völlig neue Art, stellt er 280 Sänger ein, die vor der Lade singen und den Herrn preisen. Und dort hat etwas angefangen in der prophetischen Weise, was bis heute eben anhält. Und deshalb ist Lobpreis der zentrale Punkt. Und deshalb sind, wenn wir im Lobpreis sind und marschieren und proklamieren, sind wir aktiv dabei zu evangelisieren. Weil nur das schafft die Basis dafür, dass die Menschen das Heil sehen können. Ich muss mich daran erinnern, dass wir mal eine Zeltmission hier hatten am Planitzer Bad vor vielen Jahren. Und wir haben so viel gebetet und es wurde so gut gepredigt dort. Und es ging wirklich um Jesus. Und 3, 4, 5 Leute sind vorgegangen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und niemand von denen war 3 Wochen später noch da. Warum? Es ist die Wahrheit geredet worden. Und es ist das Richtige gebetet worden. Und das überblickt und das überlegt. Das hat mich so bewegt, um zu erkennen, was ist jetzt der Punkt, wo wir ansetzen und an welcher Stelle sollten wir stehen. Und ihr könnt sicher sein, dass wir so viele Finsternisfestungen hier haben im geistlichen Bereich, auch Dinge, die wir noch nicht so klar sehen können bis jetzt, dass es notwendig ist, dass wir uns hier wirklich an die Arbeit machen und dass wir Dinge herunterreißen. Es gibt so viele Mächte von Lüge, die alles verdrehen. Ich hatte einen Anruf im Büro von einer älteren Dame. Sie wollte wissen, ob das stimmt, dass wir als Gemeinde hier Dinge veröffentlichen, dass wir für 20 Euro jemand heilen. Und sie war darüber sehr, sehr erregt und ärgerlich. Das heißt, wir haben einen Flyer verschickt für eine Heilungs- und Befreiungskonferenz. Und um die Kosten zu decken, kostet das 20 Euro Konferenzgebühren. Und Leute im Land, die Christen sind, verstehen das so, dass wir für eine Heilung 20 Euro abkassieren. Das kommt irgendwo her. Das ist nicht irgendwie zufällig. Das sind Mächte und Gewalten, die da agieren. Das möchte ich bei der Gelegenheit mit einfügen und euch bitten, dass ihr für die Konferenz betet. Weil ich spüre das anhand solchen Anrufen, dass sich hier was gegen uns aufbäumt. Dass die Finsternis verhindern will, dass Menschen hier frei werden. Mit solchen Schwachsinn. Ich habe schon überlegt, ob wir dann diese 20 Euro jedem wieder auszahlen, der sich angemeldet hat. Weil es ist doch das Letzte, worum es uns hier geht, sind die 20 Euro. Das ist ein Beispiel, wo ich sehen kann, hier sind Mächte am Wirken. Hier arbeitet etwas gegen uns. Da gibt es Höhen, die runtergerissen werden müssen, dass Menschen das Heil sehen können. Ich habe der Frau erklärt, dass wir die Konferenz für uns gar nicht brauchen. Das ist doch wir als Gemeinde. Wir erfahren Befreiung und Heilung ganz normal nebenher. Wir tun das für den Leib Christi, der so in Unwissenheit und in der Dunkelheit lebt. Und Anrufe kommen von sonst woher, dass irgendwelche Leute von irgendjemand gehört haben, dass sie in Zwickau vielleicht frei werden. Weil es zum Beispiel diese Festung gibt im Leib Christi, dass ein Christ nicht dämonisch belastet sein kann. Und all die Menschen, die darunter leiden, in den Gemeinden alleine gelassen sind und hilflos sind und über Jahre hinweg mit Problemen gequält sind. Aber dass er nicht dämonisch sein kann, ja, was ist es dann? Das weiß auch niemand. Aber irgendwie ist es halt dann so. So eine ganz einfache Sache. Ganz normaler Standard eines jeden Christen, Dämonen auszutreiben. Und wir werden eine Zeit erleben, wo wir das jeden Tag auf der Straße ganz nebenher mitmachen. Wenn die Gegenwart Gottes zunimmt in unserem Land, die Herrlichkeit Gottes kommt. Du kannst es analysieren, wie oft es in den Evangelien steht, wie oft Jesus Dämonen ausgetrieben hat und Kranke geheilt hat. Von den 3 Jahren, ein Drittel seiner Zeit, hat er sich nur damit befasst. Zusammengerechnet hat er 1 Jahr lang nur das gemacht. Und hier gibt es diese Festung in unserem Land, das kann gar nicht sein. Und es steht so oft geschrieben, dass Jesus in den Synagogen das getan hat, unter den gläubigsten Menschen dieser Zeit damals. Und ich bin ganz sicher, dass der normale Gläubige von damals einen wesentlich sauberen und besseren Lebensstandard hatte als unsere Gesellschaft heute. Und dass es Sünden, die auch hier im Leib Christi in Deutschland noch toleriert werden, bei den Gläubigen damals in der Synagoge nicht im Traum gegeben hat. Und trotzdem hat Jesus ständig Dämonen ausgetrieben unter den Gläubigen in den Synagogen. Aber wir haben diese Höhe, das kann gar nicht sein, das brauchen wir nicht. Red nicht über den Teufel. Und so könnte ich eine Unzahl von Festungen aufzählen, wo es Dinge gibt, die nicht dem Wort entsprechen. Und ich glaube, dass wir in Sachsen ganz besonders mit einem mächtigen Geist Religiosität zu tun haben. Und das ist ein nächster Punkt. Die Zeit muss kommen, wo wir diesen Geist herausfordern, dass die Menschen die Wahrheit sehen können, dass die Menschen das Heil sehen können. Die Herrlichkeit Gottes kommt, dann ist alles erreicht. Das ist so umwerfend gut. Jesaja 60, eine ganz bekannte Stelle. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das ist das Ziel, worauf wir hinarbeiten, wenn wir davon reden, wir machen dem Herrn Bahn, wir ebnen seine Straße, dass sein Licht kommt und dass die Nationen zu seinem Licht ziehen. Es ist zu wenig, dass einzelne Gemeinden ein Stück wachsen. Es ist zu wenig, dass wir uns zu Ladertreffen in Deutschland treffen und sagen können, im letzten Jahr haben wir 3 Leute getauft. Das ist zu wenig. Nationen müssen zu seinem Licht ziehen. Wir können es doch nicht hinnehmen, dass hier in Deutschland von den 85 Millionen 81 zur Hölle fahren. Deshalb liegt mir das so am Herzen, dass wir verstehen, dass wir dem Herrn eine Bahn machen. Das ist unsere Arbeit und das ist nicht anmaßend, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und der Johannes der Täufer hat das in eine Zeit hineingesprochen. Wie ein Schwert hat er da was geteilt, alleine mit seinem Wirken. Und das Interessante ist, wenn Johannes, der ja schon einer war, der den Weg gebahnt hat, nämlich für Jesus, dass es dann immer so ist, schon bei Jesus war es so, dass ein Weg gebahnt ist, damit der Herr kommen kann. Und damit Jesus kommen konnte, braucht es den Johannes vor ihm. Und es braucht die Haltung, die Johannes hatte, nämlich, dass er sich ganz im Klaren war, er ist nicht Jesus. Er wusste ganz genau, ich bin der Vorläufer für jemanden, der ist so groß, da bin ich gar nicht erwähnenswert. Das ist eine Haltung, die ist unbedingt notwendig für jemanden, der Vorläufer sein will, damit Gott kommt.
Und darunter leiden wir in Deutschland noch ganz schwer, dass wir uns da manchmal für Jesus halten. Und dass wir denken, es reicht, wenn wir gekommen sind. Wir bereiten etwas vor, damit jemand anders kommen kann. Und Johannes sagt, ich bin nicht mal wert, ihm die Riemen seiner Schuhe zuzubinden. Und er war wirklich groß. Ich habe ein paar Übersetzungen nachgelesen. Es steht in einigen, dass er in der Wüste gepredigt hat und ganz Jerusalem ist dann ausgegangen. Jerusalem hatte schätzungsweise 100.000 Einwohner zu dieser Zeit. Und ich denke nicht, dass er vorher E-Mails verschickt hat, kommt mal alle her. Versteht ihr? Es war so eine Kraft. Das Resultat, was geschieht, wenn jemand einen Weg bahnt für den Herrn, ist, die Leute fangen an, sinnvolle Fragen zu stellen. Hier steht, er sagt, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Jeder Berg, jeder Hügel, auf jeden Stein, auf den wir treffen, den werden wir aus dem Weg räumen. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Er war so klar. Er war nicht von dem ganzen humanistischen Mist eingelullt. Das kann man doch den Menschen nicht so. Und wir müssen irgendwie das Evangelium modern verpacken. Wir brauchen Bibelübersetzungen, die ganz harten Sachen ein bisschen ummänteln. Und wir brauchen ein paar Kommentare und am besten, wir lesen gar nicht mal direkt aus der Bibel, weil das ist so eine alte Sprache, die versteht heute niemand mehr. Und was alles getan wird. Und Johannes ist so klar und dann steht, und die Volksmengen fragten ihn, was sollen wir tun? Unsere Leute in Deutschland fragen das nicht, die wissen alles. Die haben ihre Wellnessurlaube, versteht ihr mich? Wir müssen an den Punkt kommen, dass geistlich so weit alles geebnet ist, dass die Leute anfangen, sinnvolle Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was passiert mit mir, wenn ich tot bin? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Warum verkommt unsere Gesellschaft? Warum sind die sozialen Systeme nicht mehr zu finanzieren? Was ist mit uns los? Niemand fragt das. Das Einzige, was allgemein getan wird, wir schimpfen auf alles und jeden, außer auf uns selbst. Die Leute begannen, sinnvolle Fragen zu stellen. Das ist ein Ergebnis davon, dass jemand den Weg bahnt für den Herrn. Was sollen wir tun? Und er antwortete und sprach, wer 200 Lader hat, teile mit dem, der eins hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Und dann kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, alle haben angefangen zu fragen, was sollen wir tun? Wenn die Frage nicht kommt in unserem Volk, dann kommt auch der Moment nicht, dass sich viele Menschen ins Reich Gottes bekehren. Weil die Notwendigkeit dafür ist gar nicht zu sehen, ist nicht erkennbar. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an dem Punkt ansetzen, ihm Bahn zu machen. Und er sprach zu den Kriegsleuten, tut niemand Gewalt an, und erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Soll. Aber das Volk, als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, also sie haben es überlegt und er hat geantwortet. Also er war so vom Geist erfüllt, dass er hören konnte, was sie denken. Genau wie Jesus es auch konnte. Ich zwar taufe euch mit Wasser, aber es kommt ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist was, was mich seit längerem tief bewegt, dass Johannes Jesus den Weg bereitet, indem die Menschen umkehren und damit offen sind für das, was Jesus dann gebracht hat. Und damit die Basis gelegt war, dass das Wort, was Jesus gepredigt hat, auch von vielen angenommen wurde. Und er kündigt Jesus nicht an, als er ist der liebe, gute Heiland, der euch so gut tut. Und er hilft euch immer. In erster Linie sagt Johannes von Jesus, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen. Das finde ich echt krass. Und den Weizen in seine Scheune zu sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So wird Jesus angekündigt, als einer, der auf seiner Tenne steht und bestimmt, was ist Weizen und was ist Spreu. Wir reden von dem mächtigen, furchterregenden Gott. Wir haben so oft von irgendeinem kleinen, lieben, guten Gott geredet. Und das ist mir noch so bewusst geworden, dass das über viele, viele Jahre im Volk Israel so war, dass ein Mann nach einer langen Prozedur einmal in das Allerheiligste gehen konnte. Mit einem Seil um seinem Fuß. Ich denke, dass das ein Hauptpunkt ist für uns hier, dass wir das in unseren Gedanken haben, wenn wir in Zeiten der Anbetung sind. Wenn aus unserem Mund, vielleicht auch wenn es kläglich klingt, kommt, dass Gott groß ist. Das hat eine Bedeutung. und das ebnet die Wege. In dem Zusammenhang haben wir im 149. Psalm, da genauso uns in Fleisch und Blut übergegangen sein müsste, wo hier steht: Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions sollen frohlocken über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen, mit Reigen, mit Tamburinen, zittern sollen sie ihm spielen, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Und mit Demütigen sind hier Leute gemeint, die wissen, wer sie sind in Jesus. Die wissen, dass sie in Abhängigkeit von Jesus hier agieren. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen, das ist Ehre für alle seine Frommen. Und das wünsche ich mir, dass wir das verstehen. Hier geht es nicht darum, dass wir Rache vollziehen an Menschen, sondern wenn hier steht an den Nationen, so reden wir von den Mächten der Finsternis in neutestamentlicher Zeit. Und wenn hier steht, um ihre Könige zu binden, so reden wir von den Mächten, die hier über unsere Region immer noch das Sagen haben. Konkretes Beispiel: diesen Geist, der die Kindertaufe hier etabliert hat und der diese Menschen, die im Glauben ihre Kindertaufe als Taufe nehmen, der Gewissheit beraubt, gerettet zu sein. Ich hatte vorige Woche ein Gespräch mit einem jungen Mädel, die aus irgendeiner Stadt hier in der Nähe kam, und sie sagt: Ich kann eigentlich nicht beten, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte lieber erst gestorben sein, bevor Jesus kommt. Ich sage: Warum? Ich sage: Kann es sein, dass du nicht genau weißt, ob du gerettet bist? Ja. Ich sage: Stimmt's? Wenn jetzt Jesus wiederkommen würde, jetzt in dem Moment, du wüsstest nicht, auf welcher Seite du stehst. Ja, ich weiß es nicht. Ich sage: Bist du getauft? Ja. Ich sage: Richtig getauft? Als Erwachsener untergetaucht? Nein. Ich sage: Wenn du das wissen willst, in deinem Herzen, dass du auf der richtigen Seite stehst, wenn Jesus kommt, musst du dich taufen lassen. Da gibt es diesen Geist, der das über unser Land gebracht hat, wie eine Betondecke. So das irgendwo herholen. Und viele, viele Kinder Gottes sind dem beraubt, echt zu wissen in ihrem Herzen: Ich bin gerettet. Das ist so ein elementares, grundsätzliches Wissen. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe lange, bevor ich das wirklich wusste, in Sprachen gebetet und den Herrn geliebt und Gottes Stimme gehört und gebetet. Aber bis zu meiner richtigen Taufe wusste ich nicht wirklich, ob ich gerettet bin. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst. Was ist, wenn Jesus im Moment kommt, wo ich was Schlechtes gemacht habe? Dann habe ich nichts zu tun und dann war es das für mich. Und der Gedanke, dass Jesus wiederkommt, war für mich unangenehm. Und wenn Prediger predigten, wir sollen beten, dass Jesus bald kommt, konnte ich das eigentlich nicht, weil ich es nicht wollte. Lieber irgendwann später, wenn ich schon tot bin. Nur ein Beispiel von einer Höhe, die wir runterreißen müssen. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das ist ein geistliches Bild, dass wir Wort Gottes proklamieren. Und ich denke, dass wir dort stärker wieder hineingehen, dass wir Proklamationen machen. Und ein großer Lehrer in Sachen Proklamation ist für mich Derek Prince. Er hat nie eine Predigt angefangen, ohne eine Proklamation zu machen. Und manchmal schien mir das fast affig, wenn er das mit seiner Frau im Vers so runtergebetet hat. Und sie waren ja so belesen im Wort Gottes, dass sie da nie was ablesen mussten. Sie konnten einen ganzen Philipperbrief proklamieren. In Altensteig habe ich das miterlebt, dass die fast einen ganzen Philipperbrief auswendig beteten. Und immer mehr begreife ich, das ist die Macht, die wir haben. Lass uns das Tisch als klein oder unbedeutend ansehen. Wenn du aus deinem Munde das Wort Gottes kommen lässt als Proklamation, reißt das Höhen runter. Und das muss geschehen. Und das sollen wir tun im festen Glauben, dass es geschieht. In einer zweifelnden Haltung wird es nicht funktionieren. Wir können es nicht als leere Phrasen um uns werfen. Aber wir sollen in unserem Herzen glauben und beten, dass es geschieht. Und was ich vorhin betete über unsere Kinder, das bete ich schon seit längerem immer wieder für meine Kinder, für unsere Kinder. Dass ich sage: Herr, unsere 5 Kinder will ich sehen als Männer und Frauen Gottes. Nicht eins von ihnen überlasse ich der Welt. Und jedes von ihnen wird in seine Berufung kommen. Und ich bete schon jetzt für jedes Kind. Und was ich schon an Offenbarung habe, welche Berufung ist, dafür bete ich und setze das durch. Und es kommt für mich nicht im geringsten in Frage, dass eins meiner Kinder wegdriftet in die Welt. Das kommt nicht in Frage. Und wenn das geschieht, werden wir uns auf die Mauer stellen, so lange kämpfen, bis der Rückweg wieder da ist. Dass wir dem Herrn einen Weg bahnen, das ist so wichtig. Wir können die richtigen Dinge predigen und die richtigen Dinge beten. Und die Leute werden das nicht sehen können, weil die Widerstände da sind, weil die Festungen stehen, weil die Berge vor den Menschen stehen, dass sie da nicht drüber gucken können, um den Herrn zu sehen. Weil sie das Heil Gottes nicht sehen können. Ich denke, dass Täler ein Sinnbild sind für geistliche Armut. Ein Sinnbild für Unwissenheit, für mangelnde Erkenntnis. Dafür, dass kein lebendiges Wort da ist, dass kein lebendiges Wasser da ist. Wir haben in den Psalmen Stellen, gerade Psalm 23, und wanderte ich im Tal des Todesschattens. Oder ich habe mir noch eine Stelle geschrieben, Psalm 84, gibt es eine Stelle im Vers 7. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist und in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort, der mit Segnungen bedeckt ist, der Frühregen. Und ich glaube, dass wir solche Täler mit Gebet, mit Proklamation, mit Zeugnis ablegen von der Wahrheit auffüllen müssen, dass eine ebene Straße entsteht für den Herrn. Geistliche Täler bedeutet, dass das Niveau der Erkenntnis niedrig ist, tief ist. Es ist keine Offenbarung, keine echte Offenbarung des Wortes Gottes da ist. Geistliche Verwirrung, die in der Öffentlichkeit gipfelt, dass die Kirchen von Deutschland einen Dalai Lama überhaupt zu Wort kommen lassen. Das sind geistliche Täler. Dort weht der Geruch des Todes, dort ist Trockenheit, dort ist verborgen alles, was an Erkenntnis Gottes überhaupt sein könnte. David hat damals die Art und Weise, vor der Bundeslade zu dienen, radikal geändert. Das ist wirklich herausragend. Bis dahin durfte einer einmal im Jahr rein und er postiert Sänger vor der Lade, die Tag und Nacht den Herrn anbeten. Und David war nicht dumm als König. David ist das prophetische Vorbild für Jesus. Und Jesus ist auch von seiner leiblichen Abstammung her ein direkter Nachkomme Davids. Und wenn David das tut, dann ist das einfach ausreichend als Information für uns, dass wir sagen, wir tun das auch. Wir werden den Herrn anbeten. Das ist das Stärkste und Mächtigste, was wir tun können für unser Land. Es gibt einen Vers in Hesekiel 6, Vers 3. Und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Bachen und zu den Tälern. Siehe, ich bringe das Schwert über euch und werde eure Höhen zugrunde richten. Wir können viel darüber reden, was im Alten Testament auf den Höhen alles getrieben wurde und welcher Götzendienst und all das. Und dieser Tage habe ich mir abends nochmal diesen Film Prinz von Ägypten angeschaut, diesen Zeichentrickfilm. Weil ich finde, in dem Film ist so gut dargestellt, mit welcher Macht es da Mose zu tun hatte, als es um Ägypten ging. Und welche Vielzahl von Götzen sie angebetet haben. Welche geistlichen Festungen Mose niedergerissen hat. Dass all die Plagen, konkret, die dort abgingen, ein Hohn waren auf die verschiedenen Götzen, die die Ägypter anbeteten. Und dass diese 3 Tage der totalen Dunkelheit klar gemacht haben, dass der Sonnengott Ra eben nicht der Chef ist. Und er war der höchstverehrteste und vornehmste Gott der ganzen ägyptischen Götterwelt, der Gott Ra. Und Gott hat gezeigt, dass er das Sagen hat, wann Licht ist und wo nicht. Und dass dort, wo die Juden lebten, Licht war und in Ägypten war es dunkel. 3 Tage. Wenn man sich doch mal kurz hineindenkt, dass es 3 Tage und 3 Nächte ununterbrochen dunkel ist, welche Depression das auf das Land bringt. Und Gott hat gezeigt, nicht Ra ist Gott, sondern ich bin Gott. Und ich musste dran denken, wie der Hartwig das sagte, aus den Psalmen, dass wir dem Herrn Ehre geben und zwischendurch der Befehl nach unten kommt, fallt nieder, ihr Nichtse, vor dem Herrn. Dass wir im Lobpreis regieren und Macht ausüben. Und geführt vom Heiligen Geist, der Befehl nach unten durchgegeben wird, was die Dämonen, die Mächte zu tun haben. Und ich möchte euch herausfordern, an dieser Stelle, die mir auch schon immer super gefallen hat, in der Apostelgeschichte. Ist irgendwie ein bisschen anders geworden wie in meinem Konzept, macht aber nichts. Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, ab Vers 11, möchte ich uns lesen. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Also das ist hochinteressant, diese Geisterbeschwörer damals waren dann nicht irgendwelche Pappnasen, sie hatten wirklich Verbindungen zur unsichtbaren Welt. Und sie konnten irgendwie erkennen, dass in dem Namen Jesus mehr Power ist, wie bei diesen Mächten, mit denen sie Kontakt hatten. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Skephas, die dies taten. Überlegt euch mal die Verirrung. Die Söhne von dem Hohenpriester sind die totalen Zauberer. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und ich möchte, dass wir an dieser Stelle herausgefordert sind, dass wir dorthin wachsen, dass die Hölle uns kennt. Dass wir bekannt sind bei den bösen Geistern. Die Hölle hat gezittert vor Paulus. Bei dem Namen Paulus hat es gewackelt da unten. Da sind die alle gerannt. Und der Herr möchte, dass die Hölle zittert vor dir. Wir sollen dort bekannt sein. Und wenn dein Name fällt, dann muss der Teufel schon eine Magenverstimmung haben. Weil er weiß, im Zusammenhang mit dem Namen erlebe ich ständig nur Pleiten. Das ist Standard. Und ich will, dass wir dorthin wachsen. Wir müssen dorthin wachsen. Dass wir erkennen, was reißen wir nieder? Und dass wir im Lobpreis in Kraft marschieren. Und dieser böse Geist antwortet, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Die Stelle wird manchmal herangenommen, das mit Dämonen lieber sein zu lassen, weil es könnte böse ausgehen. Das ist alles ganz und gar nicht das, was die Stelle sagen will, sondern die Stelle will sagen, dass jemand, der nicht wirklich den Herrn kennt und in dessen Herzen nicht wirklich der Herr wohnt, in dieser Art und Weise nicht agieren kann. Und dass bei all dem das Verhältnis zu Jesus das Entscheidende ist, was wir haben. Und dass die Zauberer, die Jesus nicht kannten, hier furchtbar von ihren eigenen Mächten vor die Lampe gekriegt haben. Und dann steht weiter, dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Ephesus war bekannt dafür, massiv eine Stadt durchsetzt von Götzendienst gewesen zu sein. Und die Auswirkung, dass Paulus auch in der Hölle bekannt war, war die, dass Furcht kam über die Einwohner von Ephesus. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Ein unschätzbares Vermögen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Also dem Herrn folgen zu wollen, nicht in Zusammenhang mit Kraft, ist nicht die Nachfolge des Herrn. Wenn das noch nicht deutlich ist, Epheser 6, kurz vor der Waffenrüstung, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wofür sollen wir das werden? Nicht nur, dass wir in unseren eigenen Bereichen die Dinge klären und in unseren eigenen Bereichen uns vom Teufel nicht dazwischen funken lassen, sondern um den Weg des Herrn zu ebnen. Also, um das vielleicht noch kurz zu machen, wir ebnen die Wege des Herrn, indem wir ihn anbeten. Das ist der ganz zentrale Punkt. Indem wir Proklamationen machen. Das heißt, wir beten Wort Gottes über bestimmte Situationen oder Dinge. Und das ist eine Sache, wo wir uns leiten lassen vom Geist, wo wir das Wort kennen und wo wir das Wort ausrichten als eine Waffe, die das ausrichtet, wozu wir sie senden. Das ist wie eine Rakete, die ihr Ziel einmal erfasst hat und egal, ob das Ziel sich bewegt, die Rakete wird dem nachfliegen, bis es getroffen hat. So arbeitet das Wort Gottes. Und lasst uns dem Bedeutung beimessen. Und wenn wir hier zusammen sind im Lobpreis, ist es nicht notwendig, dass man da immer das übers Mikro vielleicht sagt, obwohl das auch gut ist. Aber wir können es auch an unserem Platz, können wir Proklamationen machen. Ich denke, wenn wir hier in unserer Region einen Aufbruch erleben wollen, müssen wir die Mächte herausfordern, die Menschen zurückhalten, die Gedankenfestungen, die Menschen gefangen halten, die Höhen, die sich erhoben haben, gegen die Erkenntnis Gottes.
In dem jetzigen Zustand ist es den Menschen nicht möglich, den Herrn zu erkennen, weil es diese Höhen gibt. Und deshalb seid ermutigt, dass wir wachsen und noch stärker in dem werden, dass unser Name nicht nur im Himmel bekannt ist, sondern auch in der Hölle. Und dass unsere Gebete das bewirken, was wir aussprechen. Und ich bin an die Stelle gekommen, wo Jesus von dem Bergeversetzen spricht und sagt, wenn ihr Glaube habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich ins Meer. Und ich denke, es hat was mit diesen Bergen zu tun. Es geht nicht darum, dass wir hier die Landschaft umbauen. Es sind diese geistlichen Berge, zu denen wir sprechen sollen, dass sie sich ins Meer versenken. Was sind Hügel, was sind Berge? Ich glaube, dass das diese ganzen Ersatzgötter sind, die wir haben. Geld, Anerkennung, Karriere, Vergnügen. So viele, viele Teile unserer gesamten Wirtschaft drehen sich nur noch um persönliches Wohlergehen und Vergnügen. Und es ist nichts verkehrt, sich in eine Badewanne mit ein paar blubbernden Perlen zu setzen und das als Wellness zu bezeichnen. Aber es geht irgendwie nur noch darum in unserer Gesellschaft. Ersatzgötter aller Art sind Hügel, sind Berge, Religiosität, Verfälschung vom Wort Gottes, Lehren, die so ganz knapp neben dem Wort Gottes sind und die letztendlich nur den Tod bringen. Menschliche Ideen und Erklärungen. Lasst uns das in unser Herz eindringen, dass wir mit unserem Leben dem Herrn Bahn machen. Und ich glaube, dass die Bibel spricht davon, dass bevor Jesus wiederkommt, Elia kommen muss und kommen wird. Und es ist gerätselt worden schon in der Bibel, wird das die Person Elia sein? Wird er selber nochmal kommen? Oder wie wird das aussehen? Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das prophetische Wort damit meint, dass der Geist des Elias nochmal kommt, bevor Jesus kommt. Und der Geist des Elias ist bei mir damit verbunden, die Konfrontation mit dem Baalspriestern heraufzubeschwören und zu gewinnen. Und dieser Geist, der muss in der Gemeinde Raum haben, dass wir auf dem Berg Karmel stehen und dass es an den Punkt kommt, wo offenbar wird, wer ist der Herr. Und das hat mich so bewegt, das nachzulesen, wie die Baalspriester dort unter Einsatz ihres Lebens versucht haben, ihren Gott dort zu bewegen, Feuer zu senden. Einen ganzen Tag. Und ich habe in einem Buch drüber gelesen, was so als Roman geschrieben ist, wo näher geschildert wurde, welche Art von Kulte die Priester auch hatten und wie das ablief mit ihren Aufritzen. Und dass da viele schon alleine durch das viele Ritzen an Blutmangel um diesen Altar lagen, bewusstlos. Und dass das Blut dort schon knöchelhoch war, über die vielen Stunden, wo sie geschrien haben, dass der Baal Feuer sendet. Und nichts geschah. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber in dem Buch war es so ausgeschmückt, dass Elia abseits auf dem Stein saß und hat zugeguckt. Und hat angefangen zu lachen. Und dann steht auch im Wort, dass er dann sagt, ihr müsst lauter schreien. Vielleicht ist Gott gerade mal austreten gegangen. Vielleicht ist Baal zu beschäftigt, dass er euch nicht hört. Vielleicht ist Baal gerade in Spanien, in eurer Provinz. Ihr müsst noch lauter rufen. Und dann kommt das Feuer vom Herrn und verschlingt das Opfer und das Holz und die Steine und die Erde unter dem Altar. Der Elia hat es so weit gebracht, dass er das kostbare Wasser, was noch da war, und das, wir sprechen ja von über 3 Jahren furchtbare Dürre und Trockenheit, vieles an Vieh war schon gestorben, viele Menschen waren verdurstet und verhungert. Und das, was da irgendwo an kleiner Wasserquelle noch da war, das lässt er noch auf den Altar kippen vorher. Und ich glaube, das ist das, wenn wir davon reden, dass Elia nochmal vor Jesus kommt, dass dieser Geist nochmal ausgegossen ist, dass wir diese Konfrontation heraufbeschwören mit diesen Götzen. Damit die Menschen auch hier in unserem Land den Herrn sehen können. Dass sie das Heil Gottes sehen können. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann ist Evangelisation das, was die Bibel meint, dass täglich zur Gemeinde hinzugetan werden. Und so möchte ich uns ermutigen, auch wenn wir vielleicht manchmal Zeiten haben, wo man sich so herquält oder wo man sagt, gut, ich gehe halt und man singt und irgendwie ist das nicht so spannend manchmal, das ist nicht so schlimm. Lasst uns das mit Ausharren tun und damit weitergehen. Und wir haben Dinge erreicht, auch hier konkret für unsere Stadt, durch Gebet. Und es ist Veränderung gekommen. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir dort neu ansetzen mit diesem Gedankengang. Wir ebnen eine Bahn für den Herrn. Und der Herr soll kommen, hier in dieses Gebäude, soll hier wohnen. dass sein Heil sich ausbreitet. Ist das nicht genial, dass wir dort dabei sein können und dass wir jetzt ausgerechnet derzeit leben können? Ich denke manchmal darüber nach, dass unsere 60, 70 Lebensjahre hätten auch im Mittelalter stattfinden können, wo sich geistlich nichts bewegt hat. Gar nichts. Und wir leben ausgerechnet jetzt in dieser Zeit. Ist das nicht wunderbar? Ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben, dass wir jetzt leben können. In so einem wunderbaren Moment. Und bei all dem, dass wir das nicht unterschätzen sollen, gegen was wir antreten, können wir in dieser Stärke gehen, dass Jesus gesiegt hat und dass Jesus einen Triumph gefeiert hat über jede Macht der Finsternis. Und dass er uns alle Autorität gegeben hat über die ganze Kraft des Feindes. Und dass er gesagt hat, nichts soll uns irgendwie schaden. Es wird der voller Mut sein können. Und deshalb reden wir so viel davon, dass wir Anbeter werden und dass wir einen Lebensstil des Lobpreises führen. Weil das bedeutet Sieg. Das bedeutet, die Hügel auszufüllen und die Höhen herunterzureisen. Vielleicht bis hierher. Und einen Weg für unseren Gott. Jesus. Herr, wir wollen einfach Kinder von dir sein, die dir einen Weg ebnen. Und Jesus, ich möchte gerne hier in der Gemeinde, wo du mich als Ältester eingesetzt hast, dass hier ein Platz ist, wo dir ein Weg geebnet ist. Wo dir ein Weg gebahnt ist, Herr, dass du kommen kannst. Herr, wir wollen in der Abhängigkeit von dir wirklich das sein, was du durch uns ausdrücken willst. Und was so notwendig ist, dass unser Land Hilfe und Rettung erfährt. Später das Heilige Geist, dass du das in unseren Gedanken noch viel mehr ausbreitest und erklärst, besser als ich das irgendwie kann, Herr, dass das in unserem Herzen verankert ist, dass wir in dir mächtig sind, Festungen zu zerstören und die Höhen herunterzureißen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, dass das zerstört wird, was sich erhoben hat in unserem Land, wodurch die Menschen dich nicht sehen können, Herr, wo so viele Dinge so viel wichtiger sind, die eigentlich nicht wichtig sind. O Jesus, ich bete, dass du das zusammenbringst, was mit den Ugandern zusammenkommen soll und dass du unsere Macht vereinst, dass wir hier Macht ausüben in Zwickau und dass Zwickau die Stadt ist, die wirklich von diesen Decken, von diesen Hemmnissen befreit ist. Herr, ich bete, dass wir von deinem Geist verwandelt und geformt und vorwärts geschoben und angespornt sind, dass wir eine Gemeinde sind, die dir einen Weg bahnt, dass wir deine Herrlichkeit erleben. Vater, wir sehnen uns danach, dich zu erleben, zu spüren, dass du wirklich hier wohnst. Herr, du hast es verheißen, du hast so viele Versprechungen gegeben. Leute, die hier waren, haben es im Bild gesehen, dass die Halle hier oben offen ist, weil du kommen willst. Weil schon das Bauwerk so angelegt ist, Herr, dass der Himmel offen ist. Und das haben wir so nötig, Herr. Und ich bete, dass wir da neu mit Feuer für dich entbrennen, Herr. Mit Feuer entfacht sind, dir einen Weg zu ebnen, Jesus. O Jesus. Ich glaube, dass bei uns selber Bequemlichkeit manchmal im Weg steht. Dass wir einfach bekennen müssen, dass wir an irgendeiner Stelle auch faul sind. Zu faul, uns irgendwie wieder aufzumachen. Oder verdrossen sind, weil es doch bisher auch nicht so viel genützt hat, irgendwie scheinbar. Dass unsere eigene Bequemlichkeit da auf den Altar muss. Es ist eine gute Gelegenheit, das jetzt zu tun. Ich denke, dass der Heilige Geist uns in einer neuen Weise dazu ermutigen und anspornen möchte. Dass wir wieder aufstehen. Aus dem bequemen Sessel wieder rauskommen und sagen, Herr, ich stehe für dich. Ich will dir einen Weg ebnen. Ich will meinen Teil tun. Es geht um so viel mehr, als dass nur wir irgendwie in den Himmel kommen, dass wir nur das Heil selber erfahren oder dass in unserer Familie halbwegs gut geht. Es geht um so viel mehr. Herr, du hast uns gesendet als deine Botschafter in die ganze Welt, in unser Land, hier in dieser Region. Bete ich, Herr, dass du unsere Gedanken zurechtbringst und jetzt korrigierst, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, dass du die unter uns berührst, Herr, dass du dort, wo wir faul geworden sind, träge, dass du uns wieder hochbringst. O Herr, jetzt ist nicht die Zeit, sich auszuruhen oder zu warten, untätig zu sein, mal gucken, was passiert. Herr, wir können erkennen, dass es schlecht geht in unserem Land. Wir können sehen, wie viel Ratlosigkeit sich ausgebreitet hat und wie viel Macht die Finsternis hat und wie viel Zerstörung sie bringen konnte. Und dass sie nicht aufhören wird zu zerstören,
wenn wir als deine Kinder nicht aufstehen, Herr. Oh, ich bete, dass Heiliger Geist, dass du uns das in Gedanken bringst, dass uns das ein Anliegen wird in unserem Herzen, was uns wirklich drückt. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns neu mit der Leidenschaft dafür, dass wir neu von Sehnsucht erfüllt sind, deine Herrlichkeit zu erleben, Herr. Dass wir dir hier einen Platz bereiten können, wo du dich niederlässt und wo dein Heil ausgeht, wie du es verheißen hast, Herr. Wo der Strom nicht nur hier den Hammerwald runterfließt, sondern auch hoch. Und wo die Dinge geschehen, die du versprochen hast. Dass die Menschen unserer Stadt plötzlich aufwachen aus diesem geistlichen Schlaf und sehen können, Moment, hier muss es da einen Gott geben. Den Dingen, denen ich hinterher renne, die sind doch so tot, die sind so hohl. Da gibt es einen Gott und ich muss ihn finden. O Herr, wir wollen das erleben, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit. Da ist alles drin, was wir überhaupt nur brauchen könnten. Wir wollen es sehen. Jesus, du sollst hier wohnen. Herr, wir wollen uns nicht selber den Weg bereiten, wollen uns nicht selber hier einen bequemen Platz anrichten. Wir wollen es so beten, wie es Johannes gebetet hat. Wir bereiten den Weg in der Wüste. Und jedes Tal soll ausgefüllt sein und jeder Berg soll erniedrigt werden, damit wirklich der Herr kommen kann, dem wir nicht würdig sind, die Sandalen zu öffnen. Und der kommt und mit Kraft und mit Feuer tauft, mit Heiligen Geist und Feuer tauft. O Jesus, das wollen wir erleben. Halleluja. Du kannst an deinem Platz einen neuen Entschluss machen, kannst sagen, Herr, ich will gehen für dich mit Feuer. Ich will Trägheit hinter mir lassen. Ich will alle Faulheit ablegen. Ich brauche neues Feuer in meinen Zeiten des Gebets. Ich brauche neue Offenbarung aus deinem Wort. Wende dich an den Herrn und sag ihm, was du nötig hast, was du brauchst, dass du einer sein kannst, der an dem Platz, wo er steht, wirklich den Weg ebnet, den Weg bahnt. Wir alle arbeiten in verschiedenen Firmen, wo so viel Dunkelheit ist, wo es solche Festungen von Korruption gibt, von Betrug, von falschen Angaben im Arbeitsamt, falschen Angaben im Finanzamt, wo man alle möglichen Softwares herausgibt, wie man das Finanzamt betrügen kann mit allen möglichen Steuertricks. Und wo es so viel Lüge gibt und wo es so mies Aufträge vergeben werden. Jeder von uns ist mit so vielen Mächten und Bollwerken von Finsternis umgeben. An jedem Platz, wo auch immer du bist, kannst du ihm einen Weg ebnen. In jedem Bereich, wo du arbeitest, wo du lebst, kannst du anfangen, dagegen aufzustehen, dass die Finsternis nicht weiter zerstört, dass unsere Firmen nicht weiter kaputt gemacht werden, dass nicht weiter betrogen wird und gelogen wird, dass nicht weiter so viel Zerstörung kommt und so viel Fluch nach sich zieht. O Jesus, ich bitte dich, lass das ein Ergebnis sein von dieser Zeit heute, dass wir das Neue sehen können, wozu wir hier sind und dass wir endlich den Platz auf dem geistlichen Radlader einnehmen und die Müllberge zur Seite schieben, dass eine Straße entsteht. Herr, du hast uns vor Jahren das Wort gegeben, dass wir Vermauerer von Breschen sind und Wiederhersteller von Straßen. O Jesus, wir wollen dich darüber ehren, dass du uns so viel Bedeutung beimisst, dass du uns diese Aufgabe gegeben hast. Oh, danke, Herr. Das bedeutet wirklich Erfüllung. Das bedeutet Erfüllung und Frieden mit dir, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Brauchst du zuerst noch dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch dazugegeben werden. Nur die Interessen des Herrn wahrnehmen, bedeutet das für uns echte Erfüllung. Es bedeutet echten Frieden mit dem Herrn. Es bedeutet in keinster Weise, dass wir auf irgendwas verzichten, was wichtig wäre, dass wir irgendeinen Mangel hätten. Ich musste daran denken, wo ich über das Thema gebetet habe und vor dem Herrn war, dass er mir mal den Vers gegeben hat aus Psalm 84, Vers 12, wo wir am Fragen waren, ob das mit der Halle hier richtig ist und wo sich die Berge so auftürmten, wie schwierig das sein kann und was das für Geld unter Umständen alles kostet. Und wo Gott den Vers gegeben hat, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, und glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Und ich musste daran denken, dass Gott schon zu dem Moment versprochen hat, seine Herrlichkeit zu geben. Das ist alles, was wir hier brauchen, dass seine Herrlichkeit kommt, dass sein Licht leuchtet, dass sein Glanz hervorstrahlt. Also sei ermutigt, dass du neu das Schwert in der Hand nimmst. Dort an dem Ort, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du lebst, in dem Haus, wo du wohnst, auf der Straße. Dass wir stärker wieder im Gebet agieren.
Und dass wenn wir Dinge sehen, wo wir sehen, das ist nicht gut, das ist nicht im Sinne Gottes, dass wir nicht anfangen, die Menschen dafür zu hassen, sondern dass wir unseren Hass auf diese finsteren Mächte dahinter loslassen. Und dass wir ihnen den Kampf ansagen und sagen, auf der Straße wohne ich. Und weil ich hier wohne, mache ich das nicht mal mit, dass neben mir die Nachbarschaft, die Ehe kaputt geht oder die Familie zerstört ist oder was auch immer. Dass Menschen in Blindheit leben, Gott nicht sehen können oder Gott verachten. Ich denke, wenn wir das im Gebet weitergehen, kommen wir an den Punkt, wo die Menschen anfangen zu fragen. Und wir erleben das schon jetzt, dass die Menschen anfangen zu fragen. Ich kann euch das zeigen, dass die E-Mails von Tag zu Tag zunehmen, die hier im Büro ankommen, wo die Menschen fragen. Ich bin von dort und dort, was soll ich machen? Ich bin in der Situation, was soll ich tun? Das hat angefangen, das wird zunehmen. Das war eine Auswirkung, dass Licht Gottes kommt, dass das Heil nahe gekommen ist, dass die Menschen anfangen zu fragen, was sollen wir tun? Und die einzig sinnvollen Antworten haben nur wir Kinder Gottes. Und die Menschen brauchen Antworten und sie holen sie sich überall her. Von Allah und von Buddha und vom Humanismus und von Goethe und Schiller und wie diese Götzen alle heißen. Was gibt es für Bollwerke in unserem Land? Die finstersten Typen werden in unserem Land als große Dichter und Denker verehrt. Die finstersten Komponisten werden gespielt in unseren Kulturstätten. Man könnte das unendlich fortsetzen. Der Zeit ist gekommen, wo wir das nicht mehr mitmachen, wo wir sagen, bis hierher, ich stehe dagegen auf. Und wir werden die erstaunlichsten Dinge erleben. Preist den Herrn dafür. Eine wunderbare Zeit liegt vor uns. Deshalb möchte ich euch das ans Herz legen. Betet, betet für die Uganda. Sie sind jetzt an dem Punkt, auch die Entscheidung zu treffen, wo die Teams hinkommen nach Deutschland und wie die Zusammenarbeit weitergeht. Bete, dass die Pläne Gottes in Existenz kommen.